Ja, Robert, ich danke dir ganz herzlich. Du hast die Messlatte hochgelegt mit deiner Einleitung. Mal sehen, ob ich das Niveau irgendwie auch nur annähernd wert halten können. Ja, ich grüße euch zunächst einmal ganz herzlich und darf euch sagen, dass ich mich freue, dass ich euch dieses Thema mitbringen durfte. Ich weiß nämlich schon eigentlich einige Zeit, dass wenn es mir der Herr schenkt, dass ich über die Ziele Gottes mit euch sprechen darf. Und hätte ich nur seinerzeit schon gewusst, was das eigentlich für ein Päckle ist, das ich hier jetzt mitbringe, ich hätte vielleicht irgendwie geschaut, dass ich da noch davon komme. Ja, aber nun soll es so sein. Und ja, ich habe viel mitgebracht und wir werden einfach mal schauen, wie viel wir da jetzt wirklich uns auch in der Form anschauen können. Ja, Ziele Gottes, das klingt natürlich auch ein Stück weit abstrakt und tatsächlich ist es das vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Das hängt aber weniger mit unserem Herrn zusammen, sondern das hängt vor allen Dingen natürlich ein ganzes Stück weit mit uns und unserer eigenen Vorstellungskraft zusammen. Das muss man einfach resümieren, wenn man ein solches Thema genauer betrachtet. Ja, und so habe ich versucht, diese Predigt einfach ein bisschen zu unterteilen und wollte zunächst mit euch gemeinsam auf die strategischen, auf die längerfristigen Ziele Gottes eigentlich schauen, auf die Ziele, die der Herr mit uns Menschen verfolgt. Und im Wesentlichen sind es zwei größere Textstellen, die ich mit euch gemeinsam betrachten möchte. Beginnen möchte ich im Römerbrief im Kapitel 8. Römer Kapitel 8. Und hier möchte ich zunächst einmal den ersten Vers lesen. Dort heißt es nämlich: So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus sind. Und ihr seid jetzt hier versammelt, einige schauen hoffentlich von daheim zu und hören zu und ich weiß nicht genau bei manchen, wo ihr steht. Und deswegen möchte ich diesen Vers auch nochmal vorne anstellen und als eine Einladung an euch richten, als eine herzliche Einladung, nämlich ein Leben wirklich bewusst mit dem Herrn Jesus Christus zu führen und sich dafür zu entscheiden, dies zu tun. Denn diese Zusage ist an all diejenigen gerichtet, die das festgemacht haben mit dem Herrn Jesus, dass sie ihr Leben in seine Hände legen und denen ist sicher zugesagt, dass sie nicht mehr in der Verdammnis leben. Und wenn wir jetzt weitergehen und auf die Ziele Gottes schauen, dann richtet sich das einfach auch an diejenigen Menschen, die bereits den Herrn Jesus in ihr Leben aufgenommen haben und die aufgrund dessen auch vom Geist Gottes geleitet werden. Und so gehen wir ein paar Verse weiter im gleichen Kapitel und lesen die Verse 14 bis 18. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen: Abba, Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Gottes Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Fürs Erste bis daher. Und ich möchte das, wenn man so will, nochmal mit euch gemeinsam auf der Zunge zergehen lassen, was hier eigentlich in diesem Text drin steht. Der Herr selber sagt und bezeichnet uns als Söhne Gottes und sagt uns zu, dass wir mit dieser Wiedergeburt, mit dem Eintritt in den Herrschaftsbereich Jesu Christi, dort, wo wir uns für ihn entschieden haben, dass wir einen Geist der Sohnschaft empfangen haben. Wir sind Gottes Kinder und wir sind Erben Gottes und Miterben des Christus. Und als Miterben des Christus sind wir auch in diesem Leib, den Christus als das Haupt mit uns gemeinsam bildet, in ihm und mit ihm zusammengefügt. Ihr kennt dieses Bild, dass wir als Gemeinde ja ineinander greifen und dass wir als Organe, dass wir als Knochen, dass wir als Bänder, dass wir als Gelenke miteinander verbunden und verknüpft sind. Wir sind zusammengefügt zu einem Leib und Christus ist das Haupt. Und ja, es gehört auch dazu, das ist ja immer ein Thema, ich persönlich würde es immer gerne umschiffen, aber es ist uns auch gesagt, dass wir an der einen oder anderen Stelle in dieser Nachfolge eben auch leiden, aber es ist uns gleichzeitig in sozusagen untrennbar davon, ist auch ausgesagt, dass wir mit ihm dann auch verherrlicht werden. Christus ist uns nicht nur vorangegangen durch ein Leben, das auf dieser Welt einen Tod hatte, sondern er ist auch auferstanden und hat dieses Leid auch beendet. Und so werden wir ihm auch nachfolgen können in all dem, nämlich dem hiesigen Leid und der künftigen Auferstehung und Verherrlichung. Und ich habe dann nochmal so darüber nachgedacht, in welchen Stand wir eigentlich als Gläubige hineinversetzt sind. Und das Wort Stand, das kennen wir vielleicht in der heutigen Gesellschaft auch gar nicht mehr so richtig. Aber es gibt zum Beispiel immer noch welche, die sprechen von dem Stand der Ehe. Das ist also eine Einrichtung, ja, die gibt es einerseits irgendwo auf einem Papier. Das ist gut, wenn es so ist. Aber das ist vor allen Dingen ein Status, der stattfindet, etwas, ein Vertrag, der letztendlich in dem Fall zwischen zwei Menschen gemacht ist, und das ist der Stand der Ehe. Manche sprechen in der Arbeitswelt noch von einem Berufsstand. Und es zeigt auch so ein bisschen, wozu zähle ich und wozu gehöre ich? Wer ist mein Chef? Wer ist sozusagen in der Firma auch mein Herr? Wem gehöre ich zu? Und das hat auch so ein bisschen was Ehrvolles eigentlich, dass man sagt, dir gehöre ich an oder diesem Unternehmen, dem will ich meine Arbeitskraft widmen. Und somit, wenn wir über den Stand hier an der Stelle nachdenken, dass wir Söhne Gottes sind und den Geist der Sohnschaft empfangen haben und darüber sprechen, dass wir in einen neuen Stand hineinversetzt sind, als wir gläubig wurden, so dürfen wir uns auch darüber freuen und das dankbar annehmen, dass wir diesen Stand erreicht haben, aber nicht aufgrund unserer eigenen Leistung, sondern weil Gott es uns angeboten und ermöglicht hat. Das ist das, was Gott uns zusagt. Das ist auch das, wie Gott uns gerne sehen und haben möchte. Dass wir zu ihm kommen und uns hineinversetzen lassen in diesen neuen Stand der Gotteszugehörigkeit. Und wenn ich jetzt so eine Parallele in mein Leben hineinbilde, dann stelle ich halt immer für mich immer wieder fest, und deswegen ist so eine Predigt ja häufig auch ja, etwas, was man sich selber auch vor Augen stellt, so muss ich oftmals daran denken, was ich alles an Defiziten habe, wohlbemerkt an geistlichen Defiziten, schon auch an menschlichen oder wenn ich an meine geistliche Armut denke. Es ist also, das, was Gott hier zusagt, ist oftmals etwas anderes als das, was ich in meinem weltlichen Leben erlebe, wovon mein Leben gekennzeichnet ist. Und ich finde es schön, mich mit diesen Gedanken auseinanderzusetzen und zu sehen und zu erkennen, dass Gott eigentlich mit meinem Leben noch ganz andere Ziele verfolgt. Noch ganz andere Dinge als die, die vor allen Dingen von Montag bis Freitag irgendwie mich jeden Tag aufs Neue umtreiben. Wir werden, wenn wir das verinnerlichen, was Sohnschaft an der Stelle eigentlich heißt, dann werden wir zu Vorbildern für unsere Kinder, dann werden wir zu Vorbildern für unsere Nächsten, weil wir ihnen Ausdruck geben oder mit ihnen darüber ins Gespräch kommen, dass wir in einer engen geistlichen Vater-Sohn-Beziehung leben können. Und das ist etwas, was die Welt nicht kennt. Wir können in einer Beziehung mit einem Gott leben, der nicht nur allmächtig ist, sondern der uns durch Gemeinschaft und Vertraulichkeit plötzlich ganz nah wird. Und zu dem wir jederzeit kommen können, dem wir uns jederzeit anvertrauen können. Ich habe gedacht, wie vielen Menschen, ich darf dankbar sein drum, dass ich eine tolle Ehefrau und tolle Kinder auch habe und da auch in Beziehung leben darf. Und doch ist es nochmal was ganz anderes, in einer Beziehung auch zu einem Herrn zu leben. Und wie viel mehr gilt das für Menschen, die solche Beziehungen nicht haben, die zwar vielleicht Beziehungen auf dem Papier haben, aber nichts Echtes, wo Mann und Frau wirklich vertraulich zusammenkommen und Beziehung gestalten. Umso schöner ist es doch eigentlich, ihnen ein Vorbild aufzuzeigen, das man hat, wenn man zu diesem Vater, dem allmächtigen Gott und seinem Sohn ja wirklich in enger geistlicher Gemeinschaft leben darf. Und das beinhaltet das umfasst diese Sohnschaft eben mit, das ist vielleicht das Kennzeichen schlechthin, dass wir in einer Beziehung leben dürfen. Und mich erfüllt es in meinem Herzen mit großer Dankbarkeit und habe mir gedacht, Mensch, wie wichtig ist es auch darüber, wieder neu Zeugnis abzulegen. Und das einfach auszudrücken, dass das Herz sich darüber erfreut, ja höher schlägt, wie man vielleicht manchmal so sagt. Und wir kommen später noch auf andere Stellen im Philipperbrief, aber in Philipper 4, Vers 4 heißt es, freuet euch im Herrn alle Zeit. Und das ist das, wo ich denke, wir können uns so freuen über diese Möglichkeit, zu diesem Herrn Jesus und zu seinem Vater Beziehung zu haben und uns da auch jeden Tag aufs Neue auferbauen zu lassen von ihm. Sohnschaft. Ich möchte mit euch die Verse 18 bis 23 lesen. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Das meint uns. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Und jetzt wird hier mit diesen weiteren Worten die Perspektive aufgemacht, die Gott mit uns hat und das Ziel, das Gott an der Stelle mit uns hat. Es ist also nicht nur, dass wir in diesem Leben eine Sohnesstellung erfahren, sondern der Herr sagt auch, das Ganze zielt ab und gipfelt in der Sohnestellung, die wir haben werden, wenn unser Leib erlöst wird. Und das ist der Zeitpunkt, ja, wo wir entweder dieses Weltenleben beenden und auferweckt werden oder wo, wenn der Herr Jesus wiederkommt, wir entrückt werden. In dem Moment wird die Sohnestellung unseres Leibes ja vervollkommnet. Das Ziel wird erreicht in diesem Moment. Und das ist einfach das Wort, auch das ich euch für heute skizzieren will, dass wir nicht nur immer nach unten schauen auf unser eigenes Leben, ich sagte eben Montag bis Freitag, ja, und wir wurschteln so vor uns hin, sondern dass auch wir auch mal wieder aufschauen und sagen, was ist eigentlich Gottes Plan mit mir und meinem Leben? Und dass wir uns das vor Augen stellen, was der Herr eigentlich an der Stelle vorhat. Es ist nämlich nicht nur, dass wir immer nach unten schauen, sondern er will auch, dass wir sehen und erkennen und daraus auch unsere Ableitungen treffen, was Gottes Ziel ist und was sein Plan ist. Und fürs Jetzt hat er uns die Erstlingsgabe des Geistes gegeben, Das ist das, was wir bei der Wiedergeburt erfahren haben, nämlich, dass wir, weil wir in seinen Herrschaftsbereich eingetreten sind, wir auch gesegnet worden sind mit dem Heiligen Geist, den wir jetzt zur Verfügung haben, um erste Ableitungen dieser Sohnestellung eben auch jetzt schon zu haben. Und mit der vollständigen Erlösung, nämlich der unseres Leibes, werden wir dann auch die Vollkommenheit bei Gott erlangen. Und das ist dann auch der Moment, wo wir Anteil am Erbe haben werden, nämlich dem Heil bei Gott. Und an seiner Ewigkeit werden wir Anteil haben und an seiner Herrlichkeit. Und weil das heutzutage, ich glaube, vor ein paar Jahren hätte man das vielleicht noch gar nicht so unbedingt ausführen müssen, aber heutzutage wird über solche Dinge ja viel gesprochen und auch viel Falsches gesagt. Wenn wir diesen Text lesen, fangen wir keine Debatte über Geschlechter an. Das muss ich heutzutage einfach mit ansprechen, liebe Geschwister. Ich glaube, die Bibel würde eine solche Debatte als Torheit bezeichnen. Sondern hier geht es darum, dass Gott uns Gläubigen das Wesen seines Sohnes Jesus Christus verleiht. Und dieses Wesen wird uns vor Augen gestellt. Und in dieses Wesen hinein will uns Gott auch verändern. Und Gott macht uns zu Kindern, Gott macht uns insoweit zu Söhnen in seinem Bild. Und so lässt uns Gott also auch nicht im Unklaren darüber. Das finde ich auch so wunderbar eigentlich an seinem Wort. Er lässt uns nicht im Unklaren darüber, wo es einmal hingeht. Es ist nicht irgendwie etwas Nebulöses, ja, da kommt man dann vielleicht in den Himmel, sondern Gott gewährt uns Einblick in sein Vorhaben, nämlich dieses strategische Ziel sozusagen und das Abbild schon jetzt, dass wir den Geist der Sohnschaft haben. Und im Prinzip schon, wir bekommen damit auch eine Vorschau auf das, wie es einmal in der Vollkommenheit dann letztendlich oder in die Vollkommenheit hinein gipfeln wird. Und er sagt uns damit verbindlich zu, welches Ziel er mit uns hat. Und ich finde es absolut großartig und genial, wenn wir uns das einfach bewusst machen und hier vor Augen stellen. Ja, und wir könnten jetzt überlegen, ja Mensch, das ist ja wunderbar, wie sehen wir denn dann eigentlich aus? Habe ich dann noch Sommersprossen? Habe ich dann noch mein lichtes Haar? Habe ich noch mein bisschen zu viel Bauchspeck? Naja, ihr habt da vielleicht eure eigenen Gedanken darüber. Schauen wir in Vers 29 rein. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Ebenbild seines Sohnes. Können wir uns da jetzt so viel mehr drunter vorstellen? Ich denke, hier ist nicht die äußere Optik gemeint. Aber das versteht ihr wahrscheinlich selber, sondern es ist vielmehr der Herr Jesus in seinem eigentlichen Wesen damit gemeint. Und wie ist sein Wesen? Wir können anfangen im Schöpfungsbericht und lesen im Prinzip das Gleiche ja auch nach. Im Schöpfungsbericht heißt es, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Und der Mensch war zu dem Zeitpunkt vorherbestimmt und gemacht, nicht in Vergänglichkeit, sondern für die ewige Gemeinschaft mit Gott. Gott hat also irgendwie andere Merkmale und andere Dimensionen, über die er spricht und nachdenkt, wenn er uns sagt, dass wir in ein Ebenbild hinein verwandelt werden. Und dann heißt es, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Das ist sogar eine Aussage klingt ja irgendwie so ein bisschen doppelt, ja, aber es wird nochmal bekräftigt, in wessen Bild wir ursprünglich geschaffen worden sind. Und auch hieran können wir eigentlich sehen und erkennen, dass es Gottes Plan von Anbeginn an war, dass er uns in seinem Ebenbild schafft und dass er uns hineinversetzen will in eine ewige Gemeinschaft mit ihm. Das ist Gottes Plan, dass er mit der Schöpfung durch die Zeiten hinweg mit uns verfolgen will. Und nun ist das ja zwischenzeitlich bis zum heutigen Tag mächtig schiefgegangen mit uns Menschen. Aber Gott hat sein Ziel nicht aus den Augen verloren. Und auch das ist wichtig zu wissen. Deswegen habe ich das auch vorne angestellt, dass wir das festmachen müssen mit Jesus Christus und dass wir seine Vergebung annehmen mussten, damit wir hineinversetzt werden können in dieses Ebenbild seines Sohnes. Gott ist daran interessiert, von Anbeginn an mit uns Gemeinschaft zu haben. Und jetzt wird dann auch nochmal der Blick darauf aufgemacht, dass der Sohn Jesus Christus ja nicht uns nur die Vergebung und die Erlösung von unseren Sünden gewährt, sondern er ist auch durchgegangen durch den Tod und durch die Auferstehung. Und als solches ist er der Erstgeborene. Und wenn wir einmal in seinem Ebenbild verwirklicht werden, in der Zukunft, dann lernen wir ihn ja mit unseren Augen als den Erstgeborenen kennen und erlangen damit auch die vollständige Sohnesstellung. Und Christus behält seine Vorrangstellung als der Erstgeborene, als der zuerst Auferstandene. Und was wir ihm, oder wo wir ihm nie gleich werden, ist, dass er der Sohn Gottes ist, der bereits diese ewige Beziehung zum Vater hat und dass er der Schöpfer ist, nämlich dieser Welt und auch der künftigen und dass er der Herrscher ist in Ewigkeit. Aber als Söhne werden wir ihm zu Brüdern gemacht. Und jetzt möchte ich mit euch in den Philipperbrief gehen und hier das Kapitel 3 aufschlagen. Philipper 3, die Verse 13 und 14. Da heißt es: Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich: Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Das bezieht sich auf unser Leben hier. Ich vergesse, was da hinten ist, jage zu auf das, was vor mir liegt, den Kampfpreis der himmlischen Berufung. Und ja, das kann manchmal mühevoll sein und Gott lässt uns nicht im Unklaren darüber, sondern er schenkt uns reinen Wein ein. Aber er sagt uns auch in seinem Wort zu, dass das Erbe und der Verdienst, also quasi der Kampfpreis, die Krone der Gerechtigkeit ist, wie es an anderer Stelle heißt, oder an noch anderer Stelle im Jakobusbrief, die Krone des Lebens. Das ist das, was uns der Herr verleihen wird, wenn wir all das hinter uns lassen dürfen. Und so dürfen wir auch an dieser Stelle sehen, der Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus, das beinhaltet alle Ziele, die Gott mit uns hat und hatte, als er uns errettet hat. Dazu gehört die Erlösung aus der Sünde. Dazu gehört, dass wir aufgefordert sind und hineingerufen sind, schon jetzt in diesem Leben uns umgestalten zu lassen in das Bild Christi. Und dazu gehört, das sagte ich aber eben bereits, die gemeinsame Erbschaft mit Christus, eine gemeinsame Heimat, eine Gemeinschaft im Himmel mit ihm zu haben. Ich möchte weiterlesen die Verse 20 und 21 und habe jetzt hier aber die Elberfelder Übersetzung genommen, die ich an der Stelle etwas passender, etwas griffiger noch finde. Ich lese vor Kapitel 3, Vers 20, 21. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Wir haben ein Bürgerrecht im Himmel. Da habe ich mir gedacht, das ist ja richtig cool. Wenn ich so meinen Ausweis anschaue und da steht drin, Staatsangehörigkeit Deutsch, Bürgerrecht Himmel. Habt ihr das auf dem Schirm? Schade, dass es so einen Pass nicht gibt. Schade, dass es so einen Ausweis nicht gibt. Ich glaube, also als ich mich vorbereitet habe, da habe ich Freude gehabt. Ich hätte mir jedes Mal, wo ich über das Wort gegangen bin, ich hätte mir am liebsten den Ausweis daneben gelegt und hätte mich gefreut. Bürgerrecht Himmel. Die Elberfelder übersetzt Himmel in Mehrzahl. Das fällt euch vielleicht auf. Ich musste selber nachlesen und ich hoffe, es ist auch richtig, was ich da jetzt weitergebe. Die Himmel ist letztendlich zurückzuführen auch auf die Schöpfung, wo bereits der gleiche Begriff verwendet wird. Und es sei eine antike, dem liege eine antike Vorstellung zugrunde davon, dass es sieben Himmel gäbe. Und eine andere Erklärung war, dass die Himmel sprachlich so gesehen wird, wie wir im Deutschen sagen, die Ferien. Das gibt's auch nicht als Einzahl, sondern immer nur als Mehrzahl. Und so ist das hier nochmal erklärt worden. Ich hoffe, ihr könnt es so annehmen. Es meint nicht, dass es für uns als Gläubige und als Christen irgendwie unterschiedliche Himmel gibt, wo es unterschiedliche Väter und Söhne gibt, sondern es gibt den einen Himmel. Und so ist das eine sprachliche Sache. Und dann heißt der Vers 20 ja weiter, also in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus als Retter erwarten. Und da sind wir herausgefordert, liebe Geschwister, auch ich ganz besonders. Und ich habe mir wieder mal die Frage gestellt, ich muss das leider öfters mal tun. Wenn ich den Herrn Jesus Christus erwarte, wie wird er mich eigentlich vorfinden? Wenn er jetzt wiederkommt, okay, jetzt ist vielleicht gut, ja, weil ich stehe vor euch und darf sein Wort verkündigen. Aber sagen wir mal vielleicht so heute 2:30. Wo findet ihr mich da? Vielleicht bin ich da auf dem Sofa. Und das kann man ja mal machen, ist ja alles gut. Also vielleicht macht ihr das auch und nicht nur ich, dann wäre ich ja schon froh. Nein, ihr wisst, worauf ich hinaus will, ja? Ich kann die Zeit mit meinem Sofa verbringen. Ich kann die Zeit bei der Arbeit verbringen und dort lasse ich mich allzu oft überwältigen und finde den Absprung in den Feierabend nicht, obwohl es eigentlich gut wäre, weil ich die Kinder abends noch sehen möchte und meine Frau natürlich auch. Ich könnte auch die Zeit selbst auf dem Sofa kann ich die unterschiedlich verbringen, ja? Ich kann in dieses komische rechteckige Gerät reinschauen und mich berieseln lassen. Ich könnte aber auch mit einem schönen Buch oder mit einer Zeitschrift sitzen und wirklich was Sinnvolles lesen. Ich könnte die Zeit wirklich sinnvoll mit Frau oder Kindern oder mit einem guten Freund verbringen und damit vielleicht auch etwas auferbaulich oder etwas Vorbildhaftes sein. Naja, setzt mal bitte eure eigenen Themen als Lückenfüller will ich mal sagen zu dieser Frage, wie wird mich der Herr Jesus vorfinden, wenn er wiederkommt? Übrigens, eine Gefahr, die ich auch immer wieder sehe, ist, dass wir selbst hier in der Gemeinde Und als diejenigen, die in Diensten stehen, dass wir Gefahr laufen, hier workaholic-mäßig unterwegs zu sein, und wir verlieren manchmal vielleicht jemanden aus unserer Familie oder aus unserem Bekannten und aus unserem Freundeskreis aus dem Blick und sagen, Mensch, Person X bräuchte vielleicht gerade meine Hilfe. Ich müsste vielleicht gerade jetzt für einen lieben Bruder oder eine Schwester da sein. Und ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Und diese Frage, wie wird uns Jesus vorfinden, wenn er wiederkommt, auch so wie wir es eigentlich wollen, das glaube ich schon, dass wir die auch positiv beantworten können. Ich gehe weiter zum nächsten Punkt, unseren Leib in Niedrigkeit umgestalten. Ja, und das ist dieses Sehnsuchtsthema, worüber ich ja heute spreche. Und wie sehr sehnt es mich doch manchmal, ich werde ja leider auch nicht jünger, dieses ganze Vergängliche an meinem Körper, an meinem Leib eigentlich hinter mich zu lassen. Meine Rückenschmerzen, meine zunehmenden Fältchen, das Ausfallen der Haare und so weiter und so fort. Bis hin dazu, dass die Leistungsfähigkeit bei dem einen oder anderen auch abnimmt und vielleicht bestimmte Dinge einfach gar nicht mehr so gehen, wie wir das kennen aus der Jugend. Und wie schön wäre es doch und wie sehr haben wir da Sehnsucht danach. Krankheit und auch Unvollkommenheit. Mit zunehmendem Alter sehe ich auch immer mehr meine Unvollkommenheit. Es wird gerade immer schlimmer, habe ich manchmal das Gefühl, wie ich erkenne, was alles noch nicht so im Bilde des Herrn eigentlich steht. Was für eine Sehnsucht habe ich danach eigentlich umgestaltet zu werden. In einem Leib, der seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig ist. Seinem Auferstehungsleib wohlgemerkt. Und das ist ein Leib, der ist frei von Sünde, der ist frei von Tod, auch Raum und Zeit. Der ist nicht göttlich, allwissend, allmächtig oder allgegenwärtig. Das ist der Unterschied zu unserem Herrn Jesus Christus in der Ewigkeit. Ich mache ein Zwischenfazit. Wir haben, und du auch, du hast die Sohnschaft verliehen bekommen. Nur wir müssen uns mit der Frage beschäftigen, willst du dich ernstlich verwandeln lassen, hinein in ein solches Bild? Willst du dich auch danach strecken wie ein kleines Kind? Ich habe mir nochmal vorgestellt, als unsere Kinder gerade so klein waren, dass sie mit dem Arm sozusagen auf den Küchentisch hochgekommen sind, ja, und für so einen kurzen Kinderarm, der natürlich ein bisschen kürzer ist als jetzt meiner, da kommen die nicht bis hinten hin, das geht nicht, ja, wenn die Schulter genau bis daher geht, die schaffen das nicht. Und wenn da hinten etwas Süßes ist, dann kriegen die das nicht. Aber guckt euch an, wie sehr sie da eigentlich hinkommen wollen, weil sie das Süße oder weil sie diesen Bonbon oder was auch immer da eben haben wollen. Strecken wir uns aus danach wie ein kleines Kind, dass wir diese Verwandlung eigentlich anstreben? Ich möchte zu einem zweiten Punkt kommen und ich versuche, das kurz zu machen. Die geistlichen Ziele Gottes in deinem Leben. Wenn wir einen Geist der Sohnschaft schon jetzt haben und wenn uns in Römer 8, Vers 5 sagt, dass wir nach dem trachten sollen, was dem Geist entspricht. Da müssen wir uns, glaube ich, auch fragen, ob wir vom Geist Gottes geleitet werden und wie das eigentlich passiert. Und dann dürfen wir uns auch immer wieder aufs Neue im reflektierenden Sinn fragen, was entspricht eigentlich dem Geist und seiner Wesensart und was davon ist vielleicht bei mir schon ein Stück weit Wirklichkeit geworden oder was entwickelt sich da auch gerade? Im 2. Korinther 3 heißt es, Vers 17 und 18, der Herr aber ist der Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Wir werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Also, mit Christus haben wir Freiheit. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Wir sind hoffentlich immer weniger in der Sünde. Jedenfalls sind wir davon frei gemacht und werden dafür nicht gerichtet werden. Wir sind also frei von aller Verdammnis. Und wir sind im Grunde genommen auch befreit von einer gefallenen Welt, denn unser Bürgerrecht ist ja im Himmel, wie wir gelernt haben. Und die Dinge sind für uns nicht mehr zugedeckt, sondern wir haben das Wort. Und hier können wir reinschauen. Und hier können wir, auch wenn es oftmals, da traue ich mich für uns alle zu sprechen, auch wenn wir oftmals darunter leiden, dass unser Erkennen noch schwach ist, wie in einem Spiegel, den es zur Zeit des Paulus gab. Das war nämlich nicht so ein blitzeblankes Ding wie das, was wir heutzutage vielleicht im Bad oder, was weiß ich, im Schrank, im Schlafzimmer hängen haben oder so, wo man ganz klar das Abbild unserer eigenen Person darin erkennen kann, sondern es war poliertes Metall. Und schaut mal in so eine Metallplatte, ja, da sieht man schon die Umrisse. Ja, da erkennt man vielleicht ganz grob, okay, das könnte Michael sein. Aber so die feinen Züge und so etwas, das sieht man unter Umständen nicht so genau. Und so ist es doch auch oftmals, oder jedenfalls immer mal wieder, wenn wir eben auch ins Wort schauen. Und so ist ja unser Erkennen eben manchmal schwach. Und doch dürfen wir froh sein, dass wir Schritt um Schritt aus diesem Wort heraus erkennen dürfen. Und dass wir von der Herrlichkeit, von der hier auch die Rede ist, immer wieder etwas Neues dazulernen. Und so von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich von einer Erkenntnis über unseren Herrn Jesus uns zu der nächsten Erkenntnis hin verwandeln lassen. In ein hoffentlich immer schöneres Bild. Und so gehört auch dazu, dass uns Gott nicht überfordert in diesem Geschehen der Verwandlung. Ich stelle mir manchmal vor, wenn der Herr jetzt kommen würde, in dieses Leben hinein, wohlbemerkt, ja, und macht mich auf einmal komplett anders. Ich glaube, da würde gar nichts mehr funktionieren. Und so geht er echt total großzügig und liebevoll und sorgsam mit uns um und will uns mit reinnehmen, dass das in einem Tempo und in einer Geschwindigkeit passiert, die wir mitgehen können. Aber wichtig ist, und das ist so diese Botschaft, ja, dass wir eben nicht nur auf Montag bis Freitag schauen, also bei mir ist Montag und Freitag anscheinend sehr schlimm, ja, aber ihr wisst hoffentlich, wie ich das meine, dass wir nämlich nicht nur nach unten schauen, auch auf die Tippelschritte unseres Lebens, sondern dass wir mal nach oben schauen und mal hinschauen auf das, wo eigentlich Gott mit uns hin will und was er eigentlich mit uns vorhat. Und dass wir schauen auf die Ziele Gottes und dass wir darüber staunen und dass wir das betrachten, studieren und dass wir darüber auch anbeten. Ich möchte euch noch ein paar Anregungen geben aus dem Philipperbrief. Ich habe den als Vorbereitung auf die Predigt mehrfach durchgelesen und habe eigentlich gestaunt darüber, wie viel hier auch drin steckt, was Gott uns mitgibt an kleinen Zielen in unserem Leben und wie er uns Anregung darüber gibt, uns eben zu ermutigen, aber auch zu verwandeln. Also, ein paar Anregungen. Ich beschränke mich jetzt auf das erste Kapitel. Ich habe noch viel mehr gefunden. Philipper 1, Vers 6. Weil ich davon überzeugt bin, schreibt Paulus hier, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Da, wo du die Sache mit Jesus festgemacht hast, hat der Herr Jesus mit dir ein gutes Werk angefangen. Geniale Zusage, oder? Und ich habe mir wieder die Frage gestellt, lebe ich eigentlich in diesem guten Werk? Bin ich noch in diesem Ding unterwegs? Und mache ich das irgendwie auch bewusst? Ich kann ja locker, das fällt mir auch ganz leicht, ich kann locker in meinen Tag hineinleben. Aber lebe ich in einem guten Werk, das der Herr in mir angefangen hat? Und zugleich wird die Zusage mit nachgereicht und es heißt, er wird es vollenden. Ich sage einfach mal im Sinne auch der Auslegung, Jesus will es vollenden. Denn er lässt einem jeden von uns ja die Freiheit, mitzugehen oder heute nicht zu sagen. Vielleicht morgen. Finde ich sehr spannend. Wir machen einen kleinen Sprung. Wir schauen uns Vers 24 an. Da richtet Paulus eine Aussage an die Philipper und sagt, aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Paulus skizziert vorher seine Sehnsucht, dass er dieses Leben lieber jetzt als später hinter sich lassen möchte. Dass er lieber jetzt als später beim Herrn sein will. Und dann sagt er, aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Paulus hat hier einen ganz wichtigen Blick gehabt. Er hat nämlich gesehen, es gibt ein Werk und ich bin hineingerufen in einen Dienst und der ist noch nicht vollendet. Da hat Jesus noch etwas vor mit mir und deswegen darf ich noch nicht bei ihm sein. Und vielleicht kennt ihr diese Frage und vielleicht habt ihr diese Sehnsucht, weil es manchmal beschwerlich ist. Weil wir es manchmal bis da oben hin dicke haben. Und dann denkt ihr euch, hey, ich wäre so gern bei dir. Und dazu ist es wichtig zu wissen, was ist eigentlich Gottes Plan mit meinem Leben? Und wozu braucht er mich vielleicht auch noch? Und welches Werk will er mit mir vollenden? Und jetzt verstehe ich auch, warum Manfred von Krajowa gesprochen hat. Dieses Werk von Manfred und auch Inge ist noch nicht vollendet in Krajowa. Nur um das Beispiel nochmal aufzugreifen. Ich hoffe, ich habe es nicht falsch in Zusammenhang gestellt. Paulus hat einen klaren Blick darauf, was seine Berufung ist und dass er das Wachstum der Gemeinde noch unterstützen möchte. Es geht weiter, gleich darauf folgend Vers 25. Und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Ihr Lieben, das ist oftmals das, wozu wir im Dienst stehen, dass wir andere Geschwister im Blick haben, in einem liebevollen Blick und sagen, dich will ich fördern oder euch als kleine Gruppe. Und was mir manchmal abhanden kommt, und ich war sehr dankbar darum, dass ich das an mehreren Stellen hier im Philipperbrief wieder neu gelesen habe. Wisst ihr, ich muss euch gestehen, mir kommt manchmal die Freude abhanden. Mich macht das so traurig. Ich habe doch jetzt so viel gesagt, worüber eigentlich das Herz übersprudeln könnte mit Freude. Wir können so dankbar um das alles sein, was uns der Herr an der Stelle zusagt. Und ich schaue nur auf das, was schwer ist. Und die ganze Vorbereitung ist mir wieder mal schwer gefallen, auch wenn ich die Freude hatte, über dem Wort zu stehen und zu sitzen und nachzudenken und ja hoffentlich gute Gedanken dazu an euch weitergeben zu können. Aber es fällt mir manchmal so schwer. Ich habe 7 Tage die Woche Zeit, mich zu freuen. Und warum tue ich es manchmal nicht an einem einzigen? Nicht darüber, dass meine Kinder, wie es diese Woche geschehen ist, auch mal eine 2 von der Schule heimgebracht haben, sondern darüber, dass der Herr in einem Werk mit mir unterwegs ist und mit mir etwas voranbringen und auch vollenden will. Im Römerbrief schreibt Paulus, der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass er überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist doch das, worüber wir uns freuen können, dass wir eine lebendige Hoffnung haben und dass wir mit all unserem Leiden und mit all dem, was uns so umtreibt, wovon ich einiges angesprochen habe, dass wir ja voll vervollständigt werden in einen neuen Leib hinein. Ja, und so können wir auch heute mit Freuden Versammlungen aufsuchen oder das Ganze über den Livestream anschauen. Wir können einander stärken, selbst zu dieser Zeit, wo ein Virus umeinander ist. Wir können uns immer noch in Häusern in einem bestimmten definierten Rahmen treffen oder wir können Spaziergänge machen und wir können uns überlegen, wo tun wir das und mit wem tun wir das und wie können wir einander die Lasten tragen und uns ermutigen, einander erbauen und so weiter. Vers 27. Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Wir sollen feststehen. Das tun wir nicht auf einem betonierten Fußboden, leiblich natürlich schon. Hier drauf stehen wir fest. Und wenn wir da die Herrlichkeit suchen, von der die Rede schon war, dann stehen wir fest. Und wir sind herausgefordert, in einem Geist zu stehen und einmütig miteinander zu kämpfen. Und wenn wir die nachfolgenden Verse lesen, dann hören wir, dass wir uns nicht einschüchtern lassen sollen. Und wir hören auch, dass es sein kann, dass wir um Christi willen leiden. Und selbst in diesem Leid können wir anderen ein Vorbild sein, dass sie ermutigt werden, daran festzuhalten, an der Schrift und an der Verkündigung des Evangeliums. Und Christus selbst macht sich uns zum Vorbild. Und bis dahin wollen wir treu und gehorsam sein. Und Paulus sagt, ziemlich am Ende vom Philipperbrief, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Ich vermag alles. Das ist die Zusage auch in das Leid hinein, das wir immer noch erfahren müssen und in die Schwierigkeiten, die wir haben. Ihr Lieben, ich komme zum Ende. Ich lasse ganz viele Themen, habe ich nur so angeschnitten und lasse sie offen. Wäre sicherlich Gelegenheit gewesen, über Gnadengaben einiges zu sagen. Und ich erinnere gerade die Männer auch an die Arbeit, die wir vor knapp einem Jahr gemacht haben, und ich möchte gerne, ohne dass ich es mit Ihnen abgesprochen habe, nochmal das Angebot auch bringen, wenn ihr da Impuls haben wollt und vielleicht Hilfe haben wollt, was Gnadengaben anbetrifft. Manfred, Axel und ich, wir stehen zur Verfügung und wir können darüber miteinander ins Gespräch kommen, wenn du da Hilfe suchst. Das Thema Berufung klang vielleicht mit an und ich glaube, es ist ein komplett eigenes Predigtthema, aber es ist ganz wichtig, glaube ich, dass du dir jemanden suchst, wenn du gar nicht weißt, wozu du eigentlich berufen bist, dass du dir jemanden suchst und dieses Thema vielleicht auch individuell mit einem Bruder oder mit einer Schwester durchgehst. Ich habe das Thema des Willen Gottes ein Stück weit angedeutet, sage ich mal. Das ist auch eine eigene Predigt. Und der Wille Gottes beschreibt immer wieder auch die einzelnen Bausteine, wo Gott sagt, das biete ich dir an. Das ist sozusagen das Zückerle oder der Pflasterstein auf dem Weg, den du gehen sollst, hin zu diesem Ziel, das ich skizziert habe. Und so möchte ich zum Abschluss kommen und sagen, mir ist wichtig, dass wir den Kopf mal wieder heben. Und dass wir schauen, ob wir das Ziel Gottes eigentlich noch im Blick haben, nämlich die Verwandlung in Christus. Und bitte frage dich neu, welche geistlichen oder welche biblischen Ziele du in deinem Leben verfolgst. Und frage dich ernstlich, ob du dich jetzt schon verwandeln lassen willst in das Ebenbild des Sohnes. Ich möchte kurz beten. Lieber Vater, ich danke dir für dein Wort. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Durch dich ist der Weg zum Vater wiederhergestellt. Das hat der Robert vorhin so wunderbar, so eindrücklich auch geschildert. Ich danke dir dafür. Mit deinem Wort haben wir die Wahrheit, die können wir in den Händen halten, die können wir lesen und wir können daraus lernen. Und wir wollen uns wieder neu antun lassen, anregen lassen von der Herrlichkeit deines Sohnes Jesus Christus, in dessen Ebenbild wir hinein verwandelt werden sollen und in dem wir wachsen sollen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir danken dir dafür, dass wir Sohnschaft empfangen haben und dass wir uns von dir verwandeln lassen dürfen. Herr, ich bete darum, dass du mir heraushilfst aus der Bequemlichkeit, die ich habe und in Bequemlichkeit, in die ich mich so oft hinein eingerichtet habe. Möchte dich darum bitten, dass du mich herausholst aus meiner Müdigkeit und aus meiner Kraftlosigkeit und ich bete darum, dass du mir aufhilfst. Ich bete das für uns alle, für als, auch als ganze Gemeinde. Herr, und bitte zeige du uns, an welchen Stellen wir uns von dir verändern lassen dürfen. Danke für die Vorausschau, die du uns gegeben hast. Danke, lieber Vater, dass wir ja eine Hoffnung haben dürfen und einen lebendigen Trost, dass du uns einen komplett neuen Leib auch geben wirst im Ebenbild deines Sohnes, wenn wir in die Ewigkeit mit dir hineintreten dürfen. Amen.